Jiddisch hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Es enthält Schätze, die der Welt noch nicht enthüllt wurden. Das sagte Isaac Bischewitz Singer bei seiner Literaturnobelpreisrede 1978. Der Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Susanne Klingenstein ist es zu verdanken, dass die großen Schätze der jiddischen Literatur jetzt nicht nur gehoben, sondern in einer Kulturgeschichte der jiddischen Literatur neu beleuchtet werden. Ihre Kulturgeschichte führt uns ins Innere von Jiddischland. Sie stellt dar, was jiddische Literatur ist, wer sie wann und für wen schrieb und warum so und nicht anders. Ihr Buch heißt »Es kann nicht jeder ein Gelehrter sein«, eine Kulturgeschichte der jiddischen Literatur von 1105 bis 1597. Susanne Klingenstein ist im Studio. Guten Tag.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bevor wir jetzt über die Anfänge der jiddischen Literatur und ihrer Entwicklung sprechen, zunächst ja mal einige grundsätzliche Fragen. In Deutschland ist ja eigentlich die Wahrnehmung der jiddischen Literatur klischeebehaftet und die Lebenswelt der jiddischen Autoren, ja, sie ist weitgehend unbekannt. Woran kann das denn liegen?
Das hat zwei große Gründe. Der eine ist natürlich der Holocaust und die Auslöschung der jiddischen Kultur in Osteuropa und der Auslöschung der deutschen jüdischen Kultur natürlich. Und der andere Grund ist, dass schon seit sehr langem die deutschen Juden sich eigentlich der Wahrnehmung des Jiddischen verweigert haben, weil Jiddisch nicht den gleichen Status hatte wie das Deutsche. Und das geht auf Moses Mendelssohns Empfehlung zurück, dass der Königsweg für die deutschen Juden in die deutsche Kultur, die deutsche Sprache sei. Und das Jiddische war eine in Osteuropa der damaligen Zeit, des 18. und 19. Jahrhunderts gesprochene Sprache, die nicht den gleichen Status hatte, nicht den gleichen Status an Gelehrtheit hatte, an Literarität hatte wie das Deutsche.
Und dazu kommt ja auch, dass wie kaum eine andere Weltliteratur die jiddische Literatur überfrachtet von religiösen, politischen Ideologien und Hoffnungen, von Erwartungen und Vorurteilen sind. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Warum?
Also wenn wir heute den Begriff jiddisch hören, dann werden wir nicht zunächst an das hohe Mittelalter und die jiddische Literatur der damaligen Zeit denken, sondern wir denken dann an Klezmer. Wir denken an Sholem Aleichem, an Yud Lamed Peretz, wir denken an Mendele Moichas Forum, aber wir denken nicht daran, dass jiddische Literatur sehr alte Wurzeln hat und schon im 14. Jahrhundert haben Juden in Deutschland, die oder in deutschen Landen, im Rheingebiet zum Beispiel, in Köln zum Beispiel, sich mit der deutschen Literatur befasst, es aber in ihrem eigenen Idiom getan. Es ist etwas schwierig, natürlich den Begriff Jiddisch für eine Literatur, wie ich das in meinem Buch tue, für eine Literatur zu gebrauchen, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Wir haben früher den Terminus deutsch-jüdisch benutzt, aber weil wir inzwischen wissen, dass die jiddische Literatur, die wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, auch ganz lange, ganz alte Wurzeln hat, haben Wissenschaftler sich jetzt dazu entschlossen, auch die jüdisch-deutsche Literatur, die im Mittelalter und der Renaissance geschaffen wurde, mit dem Wort Jiddisch zu bezeichnen.
Die jiddische Literatur in Deutschland, da gibt es noch sehr, sehr viel zu entdecken. Und das, obwohl nach 1945 ja eigentlich das silberne Zeitalter der jiddischen Literatur begann. Die Überlebenden der Shoah, die schrieben, so sagen sie es in ihrem Buch, wie im Rausch. Das wurde aber in Deutschland gar nicht wahrgenommen, oder?
Von Deutschen nach 1945 oder den ersten 10 Jahre nach 1945 zu verlangen, dass sie sich mit jiddischer Literatur befassen oder auch jiddisch wahrnehmen, wäre psychologisch, denke ich, sehr schwierig gewesen. Denn das hätte bedeutet, dass man sich auseinandersetzen muss, unmittelbar auseinandersetzen muss mit der Ermordung einer Kultur. Jiddische Literatur hat eigentlich nie aufgehört. Sie wurde bis 1944 im Ghetto von Lodz geschrieben und Überlebende, die nach Paris kamen, die auch in den großen DP-Lagern in Feldafing und in der Münchner Gegend waren, haben sofort ihre Erinnerungen an das Leben vor dem Krieg, aber auch ihre Erfahrungen in den Lagern und in den Konzentrationslagern, in den Ghettos, in den Arbeitslagern niedergeschrieben. Und wenn man vom silbernen Zeitalter der jüdischen Literatur sprechen kann, dann betrifft das vor allem diese großen Erinnerungswerke, die in Paris, in New York, in Tel Aviv, in Jerusalem, in Montreal geschaffen wurden. Eine Erinnerungsliteratur, von der wir nur ganz wenige Schätze bislang gehoben haben.
Ja, und doch wurde die jiddische Literatur in Deutschland dann wieder auf eine bestimmte Art und Weise instrumentalisiert in den 60er Jahren. Nämlich da entdeckte man Jiddischland als moralische, schuldfreie Alternative für jüdische Identität gegenüber Israel. Wie war denn das?
Das ist natürlich eine sehr politische Frage, die Sie mir da stellen. Jiddisch wurde in Israel nicht wahrgenommen, weil es assoziiert ist mit der Abschlachtung der Juden in Osteuropa, mit der Unmöglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. In Israel war etwas ganz anderes gefragt. Es waren wehrhafte Juden gefragt. Es waren Juden gefragt, die zur Waffe greifen wollen. Es waren Juden gefragt, die ihr Land verteidigen wollen. Und genau diese Dinge haben die Juden in Osteuropa in der Nazizeit nicht getan. Sie haben keine Waffen in die Hand genommen, sie haben keinen Widerstand gegen Gesetz. Natürlich, es gibt Ausnahmen im Warschauer Ghetto. So kam eine Assoziation zustande, dass die jiddische Sprache eine waffenlose Kultur repräsentiert. Als es kritisch wurde um Israel, als man kritisiert hat, dass Juden sich gegen Araber zur Wehr setzen, dass sie ihr Land verteidigen, dass das fragwürdig sein kann, haben Intellektuelle, die sich demgegenüber kritisch verhalten oder verhielten, Zuflucht genommen zu einer jüdischen Kultur, die nicht mit Waffengewalt assoziiert war. Dadurch bekam Jiddisch den Ruf, dass es eine pazifistische Kultur repräsentiert.
Auch eine Utopie dann?
Auch das ist eine Utopie, und Jiddisch war natürlich auch assoziiert mit dem großen Engagement jiddischer Intellektueller für den Kommunismus, für die Bolschewiken. Es war assoziiert mit politischen Utopien der Freiheit, Gleichheit, Gleichberechtigung, Umverteilung von Kapital wegen des Engagements vieler jüdischer Intellektueller für den Kommunismus gleich nach der Russischen Revolution 1917. Also diese politischen Assoziationen des Jiddischen mit einerseits Wehrlosigkeit, Unschuld, Waffenlosigkeit und andererseits mit politischen Utopien für eine bessere Welt. Das ist heute noch der Slogan der jüdischen Workers Circle, heißt das in New York, eine bessere Welt. Man engagiert sich in jiddischer Sprache für eine bessere Welt, weil man Waffengewalt ablehnt. Und das steht im Kontrast zum Engagement der israelischen Gesellschaft für ihr Land mit Hilfe einer Armee. Und da ist der Vorwurf natürlich immer der des Imperialismus in der Kolonisation. Und genau das war, wogegen die jiddische Kultur stand. Es war eine Kultur, die niemals eine Armee hatte, keine Flotte hatte, sich nicht mit Waffengewalt verteidigte und praktisch lieber in den Tod ging, als einen Mord zu begehen. Das sind aber alles Utopien und Assoziationen, und mit denen muss man heute kämpfen, wenn man wirklich jüdischer Literatur auseinandersetzen möchte.
Das wollte ich gerade sagen. An diesem Beispiel wird sehr schön deutlich, dass man die Entwicklung der jiddischen Literatur von ihrer Wahrnehmung trennen muss.
Das ist sehr richtig. Die Wahrnehmung und die eigentliche jiddische Literatur sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Wir haben heute natürlich, vor allem weil wir keine Jiddischsprecher mehr sind, weil wir auch keine jiddische Literatur schreiben, tun wir den Blick auf die jiddische Literatur. Aber wer sich mit jiddischer Literatur befasst, muss davon weg und muss versuchen, in die jiddische Literatur zu den Bedingungen, zu denen sie geschrieben wurde, einzudringen.
Und was natürlich auch wichtig ist, wenn man sich jiddische Literatur anschaut, dass die jiddische Literatur keinen Rückhalt in den Institutionen eines Nationalstaates fand, über Jahrhunderte auch.
Das gehört natürlich auch in den Zusammenhang, dass Jiddisch niemals eine Territorialherrschaft irgendwo ausübte. Jiddisch war die Umgangssprache, die Alltagssprache die Sprache, in der 5 Millionen Juden in Osteuropa sprachen, die auch woanders benutzt wurde, in Buenos Aires zum Beispiel und in Kanada und vielen anderen Teilen der Welt. Aber es war keine Sprache, die mit einem Nationalstaat assoziiert war. Es gibt kein jiddisches Land, zu dem man einen Pass haben kann, deswegen eben auch keine Armee. Und wenn eine Sprache keinen Nationalstaat hat, der sie verteidigt, dann gibt es auch keine Institutionen, die die Sprache pflegen können. In Deutschland war es ja ähnlich, vor den Brüdern Grimm. Die Brüder Grimm waren enttäuscht in ihrem politischen Engagement und verlegten sich deswegen, also nach dem Scheitern der Revolution von 1848, konzentrierten sich auf die Sprache, schufen Wörterbücher, schufen Märchensammlungen. Und auch das ganz ähnlich fand für das jiddische statt. Es gab keine nationale Akademie der Pflege der Sprache, sondern Intellektuelle, die sich für die Sprache engagierten, organisierten Wörterbücher und organisierten Institutionen ganz stark dann in den 20er Jahren, als das jiddische Wissenschaftliches Institut in Berlin gegründet wurde. Und das kann man sagen, ist die erste nationale Organisation, die sich der Pflege der Sprache widmet. Er wurde gegründet 1925 in Berlin, hatte aber danach ihren Sitz in der Wohnung von Max Weinreich in Wilna.
Also vorher gab es keine Standardisierung der jiddischen Sprache?
Es gab ein frühes Wörterbuch, 1876 wurde es geschaffen in Berditschew. Und es war ein jiddisch-russisches Wörterbuch und also man kann eher sagen eine Wortsammlung, aber es gab keine Regeln, gab keine Institution, die Regeln für die Orthographie zum Beispiel festlegte. Jeder schrieb, wie er das wollte.
Und dass es eine gesprochene Sprache war, führte das nicht auch dazu, dass es eventuell von anderen intellektuellen Eliten gar nicht ernst genommen wurde?
Das ist natürlich klar. Jede Sprache, die nur mündlich ist, wird von Intellektuellen nicht ernst genommen. Es ist aber so, dass es gab ja noch eine andere jüdische Sprache und das war die Sprache der Hochkultur und das ist natürlich das Hebräische. Also Hebräisch und Jiddisch entwickeln sich immer parallel, gehören zusammen. Hebräisch ist die Sprache der Bibel, ist die Sprache der Mischner. Aramäisch, meine sehr verwandte Sprache, ist dann die Sprache der Gemara. Das sind die beiden Teile des Talmuds. Aber natürlich, Hebräisch ist die Sprache der Bibel, wird auch gepflegt. Hebräisch entwickelt sich auch zur Umgangssprache, zur gehobenen Umgangssprache. Es ist die Sprache des rabbinischen Diskurses, es ist die Sprache der Verträge, es ist die Sprache des gehobenen Briefwechsels und des Geschäftsverkehrs. Parallel dazu gab es aber auch eine Alltagssprache. Alles andere, was nicht der hohe Diskurs ist, wurde vom Jüdischen ausgefüllt. Und es entwickelt sich erst, kann man sagen, im 19. Jahrhundert eine moderne Literatur, man kann sogar genau sagen, 1864 war die erste Publikation eines modernen jiddischen Textes in einer jiddischen Zeitung und die jiddische Literatur, wie wir sie kennen, wie wir sie wahrnehmen, auch jetzt sehr viele Übersetzungen haben, entwickelt sich dann in den 1860er Jahren. Es gab aber, und darum geht es nun in meiner jiddischen Literaturgeschichte, auch eine jiddische Literatur davor, gab es sie bereits ab dem 14. Jahrhundert, nur dass wir eigentlich sie sonst nicht mit dem Wort jiddisch belegen, sondern mehr den Begriff deutsche jüdische Literatur verwenden, weil wir aber heute erkennen, dass die jiddische Literatur, Mendele Moichas Furims zum Beispiel, Mendeles des Buchhändlers, eben des Mannes, der 1864 einen der ersten modernen jiddischen Prosatexte, fiktionalen Erzählungen veröffentlichte, weil Mendele kannte, was davor passiert ist, belegen wir heute auch diese ältere jiddische Literatur mit dem Wort Jiddisch.
Und auf diese Anfänge schauen Sie zurück?
Also 1105, das ist mein Anfangsdatum, bezieht sich auf den Tod von Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzchaki, der in Troyes lehrte und der aber in den Hochschulen in Worms und Mainz ausgebildet wurde. Und in seinem großen Oeuvre, das sind Kommentare zum Talmud etwa und Kommentare zum Pentateuch, besonders eben die Pentateuch-Kommentare, Da gibt es etwa 3000 altfranzösische Glossen und es gibt eben auch Glossen in jiddischer Sprache oder in deutsch-jüdischer Sprache. Und das zeigt uns, dass Rashi, der im 11. Jahrhundert in Mainz und Worms studierte, dort als Altfranzose, kann man sagen, mit deutschem Vokabular innerhalb des talmudischen Diskurses konfrontiert wurde. Und er nahm dieses Vokabular mit nach Troyes, weil es für ihn eine Möglichkeit war, Dinge aus der jüdischen Antike mit deutschen Begriffen, mit Begriffen zu bezeichnen, die seinen Schülern verständlich waren, um die Dinge der Antike seinen deutschsprachigen Schülern nahezubringen. Also wir haben hier erstmals wirklich im 10. und 11. Jahrhundert, im 11. und 12. Jahrhundert eine Möglichkeit wirklich nachzuweisen, dass Juden im Rheingebiet sich der deutschen Sprache bedienten im alltäglichen Diskurs, weshalb Rashi dachte, das ist eine gute Möglichkeit für mich, Begriffe, die sehr fern liegen, meinen Studenten zugänglich zu machen.
Sie gehen aber noch viel weiter zurück. Ihre Kulturgeschichte der jiddischen Sprache beginnt auch mit Überlegungen, die bis zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem zurückgehen. Warum spielt das eine Rolle auch für die Kulturgeschichte der jiddischen Sprache?
Das natürlich ein enormer Paradigmenwechsel für die jüdische Kultur. Man muss sich vorstellen, dass in der Antike die jüdische Kultur nicht so war wie heute, sondern es gab einen zentralen Tempel in Jerusalem und das Allerwichtigste war, dass kultische Handlungen in diesem Tempel in Jerusalem von einer Gruppe von Priestern durchgeführt wurden. Man verstand sich als Jude, als jemand, für den dieser Tempelkult und für den der Glaube an Gott, der in diesem Tempel verehrt wurde, das Allerwichtigste war. Als der Tempel nun von den Römern zerstört wurde im Jahre 70, war das ein ganz großes Problem für Juden, denn der Tempel repräsentierte, wer sie waren. Und die Handlungen wurden stellvertretend für das jüdische Volk ausgeführt. Was also macht man, wenn der Tempel nicht mehr da ist? Und da eine Gruppe von Rabbinen hat sich entschlossen, eine Akademie zu gründen in Jaffna. Und an dieser Akademie zu überlegen, was man mitnimmt aus der jüdischen Kultur in die damalige Moderne. Und es geschah die Umsetzung des Tempelkultes in eine Sammlung von Gesetzen. Also die Vorschriften des Tempels wurden in Gesetze überführt, die in der Mishnah gesammelt wurden, in eine Gesetzesdiskussion überführt und in eine Art von Gebetskult. Und diese Gesetze, die beinhalten, welche kultischen Handlungen durchgeführt wurden, konnte man in Form eines Gesetzeskodexes der Mishnah mit sich tragen. Und diese Texte werden diskutiert und in der Diskussion der Gesetze, wie man sich zu verhalten hat, wird die Erinnerung des Tempels mitgeführt. Also der Tempel wird tragbar in einer Anthologie von Gesetzen, die diskutiert werden. Und das ist die Grundlage, die Mishnah, diese Gesetzessammlung, diese Anweisung, wie man sich ethisch, zivil, bürgerlich verhalten soll, um den Willen Gottes auszuführen. Diese Sammlung der Mishnah ist der erste Teil des Talmuds.
Es sind Texte, also im weitesten Sinne auch Literatur. Und wenn das Judentum das Überleben, die Kontinuität im Exil sich dadurch sichert, über diese Texte, über diese Sprache, die im weitesten Sinne Literatur ist, dann sagt das natürlich viel aus auch.
Man könnte sagen, dass die Zerstörung des Tempels es ermöglicht hat, für die Juden zum Volk des Buches zu werden und zum Volk der Gesetzesdiskussion. Also man kann sagen, dass die jüdische Kultur letzten Endes aus zwei ganz großen Teilen besteht. Auf der einen Seite ist es die Tora, das ist die Überlieferung des göttlichen Wortes, das sind die 5 Bücher Moses und dann der Rest der Bibel, der Tanach, hebräische Bibel. Und auf der anderen Seite ist es eine Gesetzessammlung, eine Handlungsanweisung, wie man sich gottgefällig verhält. Beides, die Mishnah als eben auch die Tora, verlangen ständig die Auslegung. Denn wenn man eben im 10. Jahrhundert lebt und nicht mehr in der Antike, dann müssen die Gesetze den entsprechenden Lebensumständen aktualisiert werden. Und das braucht eine Diskussion. Wenn Rashi in Troa also sich mit der Tora befasst und seinen Schülern zeigen will, wie diese Gesetze jetzt zu leben sind, wie die Tora heute zu verstehen ist, wie auch der Talmud heute zu verstehen ist, dann schreibt er diese Glossen und er gehört zu den größten Auslegern und bedeutendsten Rabbinen seiner Zeit und auch noch der heutigen Zeit, weil er versucht hat, diese Gesetze so verständlich wie möglich, so einfach wie möglich, so konkret wie möglich zu interpretieren. Und deswegen bediente er sich eben auch dieser vielen altfranzösischen und altdeutschen Glossen, weil er versuchte, diese Texte, die ja für ihn selbst schon 1000 Jahre zurücklagen, seinen damals heutigen Schülern nahezubringen. Und das bedeutete, er musste Begriffe aus dem Alltag verwenden in einer Sprache, die seine Schüler verstanden, also Altfranzösisch oder eben auch das Altdeutsche, das er aus den Talmud-Akademien von Worms und Mainz mit nach Troa brachte.
Darum setzen Sie auch Rashi zu Beginn Ihrer...
Ja, setze ihn zu Beginn, weil natürlich jeder, der sich mit Jiddisch befasst und weiß, dass es da diese Glossen gibt, natürlich sehr neugierig ist, wie das passiert ist. Also wenn zum Beispiel der Streitwagen von Pharao beschrieben wird, dann sagt er dazu Reitwagen. Er selber war ja ein großer Weinanbauer und er hat dann auch also diese Spindel, diese Schraube, die in dieser Presse, der Weinpresse ist, dafür hat er auch, das gibt's natürlich auch im Weinbau in Palästina in der damaligen Zeit, da hat er dann eben auch ein jüdisches Wort dafür benutzt, damit die Leute genau wussten, okay, jetzt handelt es sich hier um die große Schraube in der großen Weinpresse. Ja, also er war auch ein ganz praktischer Mensch. Ist klar, also wenn es um Gesetzesauslegung geht, dann geht es immer darum, wie muss man sich jetzt heute, sagen wir mal im Jahr 1040 gottgefällig verhalten, wie macht man das? Wie kann ich diese irrsinnigen Anweisungen, so sollst das Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen, was bedeutet das? Wenn mir jetzt zum Beispiel ein Tropfen Milch in meine Hühnersuppe geraten ist, ist dann das alles Treff? Muss ich alles wegwerfen? Nein. Und dazu gibt es eben ganz große Diskussionen. Also wie lebt man ein praktisches Leben? Im Jahr 1040, im Jahr 1940, im Jahr 2022.
Das ist ja unglaublich. Das hat ja auch was sehr Demokratisierendes, dass man...
Es hat etwas sehr Demokratisierendes, ja klar. Aber es ist natürlich dann auch wieder etwas Elitäres. Und elitär deswegen, weil die Sprache... Der Texte ist Hebräisch oder Aramäisch und auch die Sprache der Textesdiskussion war eben oft auch Hebräisch. Heute natürlich, wenn man sich chassidische Gemeinden anschaut, dann sind die Texte in hebräischer Sprache, aber die Textesdiskussion ist in jüdischer Sprache.
Was in Ihrem Buch sehr deutlich wird und sehr klar wird, auch indem Sie die Kulturgeschichte der jiddischen Literatur erzählen, dass es auch eine Geschichte ist der Bewegung der Juden durch Europa.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, das sonst nicht wahrgenommen wird. Also Rashi siedelte bereits in Nordfrankreich. Wir haben die Ansiedlung der Juden ab dem 8. oder 9. Jahrhundert in den großen Bischofssitzen, die sich vor allem an großen Flüssen befinden, also das ganze Rheintal entlang. Also wir haben Mainz, Worms, Speyer, Köln, Trier, natürlich nicht am Rhein, sondern am Mosel. Wir haben Bischofssitze entlang der Donau und an der Elbe und überall dort dürfen sich Juden ansiedeln. Und zwar deswegen, weil die Bischöfe das Recht haben, Juden Wohnrecht zu geben. Bischöfe sind natürlich daran interessiert, dass Juden sich niederlassen, weil sie Handel betreiben und weil sie selbst die Entwicklung der Bischofsstädte durch Handel vorantreiben. Außerdem sind sie gute Steuerzahler. Aus diesem Grund waren Bischöfe interessiert, Juden an ihren Orten zu haben. So können wir also sehr früh sehen, dass Juden sich durch Gesamteuropa verbreiten. Sie siedeln natürlich dann auch in Frankreich, sie siedeln in England. Und was dann passiert ab 1295 ist die Vertreibung, allmähliche Vertreibung der Juden aus nordwesteuropäischen Räumen hin nach Osten. Die Vertreibung beginnt 1295 in England, setzt sich dann durch ganz Frankreich fort. Juden werden dort vertrieben, spätestens 1391, dürfen wieder, als sich wieder ansehen, 1395. Und dann im gesamten 15. Jahrhundert werden die Juden systematisch aus allen deutschen Landen vertrieben. Wo gehen sie hin? Sie gehen nach Norditalien und lassen sich im Veneto nieder und gründen dort eine große jüdische Kolonie im Exil, in der natürlich Deutsch gesprochen wird. Ab den 1560er Jahren und dann verstärkt bis zum Ende des 16. Jahrhunderts werden die Juden auch aus Italien vertrieben und lassen sich vermehrt in Polen nieder. Und dort nun beginnt dann die ganz große Entwicklung einer etwas anderen jüdischen Kultur, parallel dazu auch die Entwicklung der jüdischen Kulturen. Das ist, was wir normalerweise dann mit jüdischer Literatur assoziieren, sind Dinge, die sich auch nach dem 17. und 18. Jahrhundert in Osteuropa entfalten. Aber ganz wichtig für den Beginn der jüdischen Literatur ist zu sehen, diese große Bewegung, diese große Migration der Juden von Osten Richtung Westen mit einer kleinen Pause, und das ist eigentlich das große italienische Jahrhundert, einer kleinen Pause in Norditalien. Und in dieser Zeit, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, entsteht natürlich der Buchdruck. Und es gibt gleichzeitig eben im 16. Jahrhundert, wir sind nun in der Renaissance und es ist die Entdeckung der Antike. Und da wird eben nicht nur das Lateinische und das Griechische entdeckt, sondern es wird eben auch das Hebräische entdeckt. Es entsteht in Norditalien ein ungeheuer vielfältiger hebräischer Buchdruck. Juden dürfen nicht drucken, die Besitzer müssen Christen sein. Und insbesondere ein Mann, Daniel Bomberg aus Antwerpen, gründet, weil er selber also kulturell unglaublich raffiniert ist und sehr viel Geld hat, gründet in Venedig eine Druckerei, in der sehr, sehr schöne hebräische Bücher hergestellt werden, hebräische Bibeln. Und diese Bücher werden hergestellt von jüdischen Druckern, jüdischen Gelehrten, die aus Deutschland emigriert sind. Es entsteht also in Norditalien ein sehr vielfältiger, qualitativ sehr hoher hebräischer Buchdruck. Am Feierabend entstehen auch erstmals gedruckte jüdische Texte für die Exilgemeinde im Veneto. Also im Grunde ist die Entstehung der jüdischen Literatur. Wir sind nun also nicht mehr in der Handschriftenzeit. Der Handschriftenzeit gibt es vielfältige Manuskripte mit jüdischen Fabeln und Epen und allem Möglichen. Wir sind nun in der Buchdruckzeit und in der Buchdruck, das ist dann vor allem auch jüdische Bibelübersetzungen werden verbreitet für die jüdische Gemeinde im Exil in Norditalien. Wird hergestellt von Buchdruckern, die tagsüber hebräische Bibeln und Talmudfolianten, alles Mögliche drucken, aber nachts, abends sich überlegen, wie können wir selber auch noch ein bisschen Geld verdienen, also Geld, das nicht nur dann an den christlichen Besitzer dieser hebräischen Druckerei geht, sondern wie können wir uns selbstständig machen, aha, da gibt's ja ganz viele Leute, die ja nicht sich des Hebräischen bedienen, sondern die auch mal was Jiddisches lesen wollen, und für diese Leute drücken wir jetzt Sachen.
Und daraus blüht dann eine ganze Kultur auf.
Es ist irrsinnig, sich zu überlegen, dass die jüdische Literatur ihren Aufschwung in Norditalien erlebt hat. Das hat damit zu tun mit dieser großen Migrationsbewegung, mit der großen Vertreibungswelle der Juden von England nach Frankreich, dann aus allen deutschen Landen hinunter nach Italien und dann erst nach Polen. Und in Italien zufällig, weil eben der jüdische Buchdruck entsteht und weil es eine so große Exilgemeinde, deutschsprachige jüdische Exilgemeinde gerade im Veneto wohnt, deswegen entstehen die ersten jüdischen Drucke in Italien.
Aber jetzt spannend deutlich, wie Literaturgeschichte wirklich Kulturgeschichte sein kann. 1382 ist auch eine bedeutende Zahl, der Cambridge-Kodex. Warum ist das so wichtig?
Also der Cambridge-Kodex wurde in Kairo gefunden. Der Cambridge-Kodex ist ein, wie ich schon sagte, Kodex ist also keine Rolle, sondern eben ein Buch, besteht jetzt aus 42 Blättern und wurde in Kairo gefunden, und zwar in der Genisa. Eine Genisa ist ein Raum, ein abgeschlossener Raum, in dem, Teil einer Synagoge, kann aber überall sein, in dem abgelegte Bücher in hebräischer Sprache gesammelt werden, die eventuell den Namen Gottes enthalten. Weil Bücher, die den Namen Gottes in hebräischer Sprache enthalten, dürfen nicht einfach weggeworfen werden oder recycelt oder was man sonst damit macht. Papier war ja eine sehr wertvolle Sache oder Papyrus, was immer es geschrieben wird, eine sehr wertvolle Sache, sondern müssen begraben werden. Und da gab es eben diese Ablagestellen, die Genisa heißen. Und so eine Genisa wurde 1898 entdeckt in der Ibn Ezra-Synagoge in Kairo durch Solomon Schechter. Und viele Dokumente wurden geborgen und man fand in dieser Genisa eben dieses Konvolut. Es besteht aus 8 Verseben in jüdischer, altjüdischer Sprache. Eine Löwenfabel ist dabei, eine Erzählung über Josef den Gerechten, eine Erzählung über Moses, eine Erzählung über Abraham und ganz am Schluss ein Ducus Horant. Das ist eine jüdische Version eines Hildeliedes, oder man dachte früher, das sei ein Hildelied, aber es ist die Erzählung einer Brautwerbung, die zum Hilde-Zyklus gehört. Das wurde in diesem Kodex auch gefunden. Und zwar wurde dieser Kodex auf Papier geschrieben, der in der Levante hergestellt wurde. Es ist also nicht so, dass in der Kairo-Genisa gefundene Manuskript ein Import aus Venedig gewesen wäre, sondern man weiß vom Papier, dass der Kodex in der Levante irgendwo abgeschrieben wurde. Und das bedeutet, dass deutsche Literatur, also Teil dieser Hilde-Kudrun-Zykluses, von Juden rezipiert wurde und zur Unterhaltung diente und möglicherweise auch zu einer Nachdichtung oder Weiterführung durch einen jüdischen Autor führte.
Zeigt, wie weltweit vernetzt das Judentum da war, nicht?
Das hat natürlich auch mit der Migration zu tun. Also klar, diese Juden waren als Fernhändler tätig. Kairo war das New York der damaligen Zeit. Also im 14. Jahrhundert waren Bagdad und Kairo bedeutende Städte. Und da gab es auch jüdische Händler. Und es gab eben jüdische Händler, deren Sprache Deutsch war. Und die Familien, die dort auch wohnten, wollten unterhalten werden. Die Frauen wollten unterhalten werden. Sehr erstaunlich zum Beispiel dieses Josef-Epos, was sich auch im Cambridge-Kodex findet, also eine Erzählung, in der Josef der Frau Potiphas widersteht, wird erzählt aus der Perspektive der Frauen. Ja, die Frau Potiphas sagt, also erzählt ihren Freundinnen, wir sind im Jahr 1382, erzählt ihren Freundinnen, also sie hätte sich in diesen Juden verliebt, und die Frauen sagen, das kann doch überhaupt gar nicht sein, dass man sich in einen Juden verliebt, ein so kleines Jüdlein. Und dann sagt er, okay, ich zeig euch jetzt mal, wie das funktioniert. Und sie lud also diese Frauen ein zur Beschauung von Josef und stellte goldene Stühle mit goldenen Kissen in ihrem Salon auf und verteilte Äpfel und Messer. Und dann bat sie Josef einzutreten und den Leuten, ihren Frauen, ihren Freundinnen, den Wein zu kredenzen. Und gleichzeitig sollten die Frauen auch die Äpfel schälen. Und die Frauen waren so fasziniert von Josef, dass sie sich alle in die Finger schnitten. Also man konnte anhand der Schnitte in den Fingern sehen, dass die Frauen nicht auf die Äpfel, sondern auf Josef schauten und mussten also danach zugeben, ja, Frau Potiphar, sie habe ganz recht, man kann sich eben auch in einen Juden verlieben. Also eine Erzählung, sehr witzig, zwar basierend auf Josefs Keuschheit Potiphars Frau, aber eben aus der Perspektive der Frauen erzählt. Und dann sieht man dann auch schon, dass jüdische Literatur zwar gelehrte Inhalte haben konnte, aber zur Unterhaltung gedacht war. Biblisches wurde aktualisiert und hier ganz interessanterweise aus der Perspektive der Frauen erzählt.
Das hat ja was sehr Reformatorisches auch, diese Ideen auch aus der Perspektive der Frauen zu erzählen und Bibeltexte auch so zu übersetzen, dass jeder sie verstehen kann.
Ja, kann reformatorisch sein, hat aber natürlich auch mit dem Gebrauch der jüdischen Sprache zu tun. Die jüdische Sprache ist eine Sprache der Küche, des Alltags, der sich jeder bedienen kann. Es geriet natürlich im 19. Jahrhundert sozusagen in Vergessenheit. Es wird gezeigt, damals gab es diese Vorurteile gegen die jüdische Sprache noch nicht, dass man in jüdischer Sprache eben auch literarisch erzählen kann. Dass man reimen kann, dass sie ästhetischen Kriterien genügen kann. All diese Dinge werden da völlig naiv vorgeführt, weil es diese Vorurteile, mit denen die jüdische Sprache im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts befrachtet wurde, damals noch nicht gab.
Nun erläutern Sie oder erzählen uns etwas über die Anfänge der jiddischen, der Kulturgeschichte der jiddischen Literatur. Bis in der Überschrift des Buches steht, bis zum Jahr 1597. Da setzen Sie dann erstmal einen Stopp. Warum 1597?
Ja, ich mache da jetzt erstmal eine Pause im Jahr 1597. Also ich erwähnte ja schon, dass die Juden dann aus Italien wieder vertrieben werden. Das hat auch mit der Talmudverbrennung von 1553 zu tun und dann eben die starke Kritik an den Juden, die von der katholischen Kirche ausgeht, muss man schon sagen, die Vertreibung der Juden dann nach Polen. Bedeutende jüdische Drucker gehen von Venedig nach Krakau und besonders eben auch zwei bedeutende Drucker, die bei Griffe und de Cavalli gearbeitet haben, tun sich zusammen, sagen, ist doch eigentlich billiger, wenn wir selber jetzt eine Druckerei in Krakau errichten, als dass Juden, die in Krakau wohnen, jetzt Bücher importieren müssen von Venedig. Wir gehen dahin, wir zwei, du Isaac Böhm und ich Aaron Prostitz, wir gehen jetzt dahin nach Krakau und wir gründen da eine Druckerei. Und die Druckerei beginnt in den 1570er Jahren, produzierte eine enorme Bandbreite jüdischer Werke, die für diese ganz große, nun in Polen siedelnde jüdische Gemeinde waren, Polen-Litauen, eigentlich war das große, ein großes Gebiet, das ging von Baltikum bis runter zum Schwarzen Meer, war von Juden besiedelt, noch sehr dünn besiedelt, aber vor allem eben auch Deutsch, hatten die deutsche Sprache als ihre Basis, jüdische Sprache als ihre Basis. Und diese Druckerei produzierte in den 1570er, 1580er, 1590er Jahren und geriet dann, ausgelöst durch polnische Adlige, gab es eine große Wirtschaftskrise in Polen und die Druckerei musste dann im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts schließen. Und ich höre auf mit einem der ganz großen Werke, dem Brandspiegel, ein ethisches Werk, Handlungsanweisungen an Frauen, wie man sich ethisch verhält. Und ich höre da einfach auf, einfach weil das Buch schon 600 Seiten hat. Und es wird einen zweiten Teil geben, denn im Grunde geht diese erste Epoche der jüdischen Literatur geht bis zum Tod Mendelssohns, der wollte, dass Juden nicht jüdisch sprachen, sondern eben sich der deutschen Sprache bedienten. Mit seiner Ideologie, kann man sagen, setzte einen Abschluss für die jüdische Literatur im Westeuropa. Damit, ich höre also erstmal im Jahr 1597 in Krakau auf, weil es noch einen bedeutenden zweiten Band meines Werkes geben wird. Der beginnt dann in Prag. Prag war die größte jüdische Stadt in Westeuropa und da gab es noch aktiven jüdischen Buchdruck sehr lange und dann gibt es weitere Zentren in Basel, in Frankfurt, in Amsterdam.
Was aber sehr deutlich wird, auch an den Dingen, die Sie jetzt erzählt haben, dass auch gerade die Bewegung der Juden durch Europa, dass man eigentlich die Anfänge und diese Entwicklungen kennenlernen und verstehen muss, um auch die jiddische Literatur heute zu verstehen oder deren weitere Entwicklung.
Es ist so, dass diese Anfänge der subtilen jiddischen Dichtung für die Dichter des 20. Jahrhunderts eine große Rolle spielte. Nicht nur sprachlich, sondern dass es sie überhaupt gegeben hat. Dass es also eine Literatur ist, deren Wurzeln ins 16. Jahrhundert zurückgehen und vor dem 16. und, wie wir nun auch durch den Cambridge-Kodex wissen, schon im 14. Jahrhundert liegen. Da gibt es eine Kontinuität und die Dichter haben sie wahrgenommen.
Was wir in Köln aber auch noch unbedingt erwähnen müssen, Sie haben ein kleines, sehr nettes Kapitel über die Kölner Schiefertafeln in Ihrem Buch, die ein lebendiges Bild der Kölner Juden vor 1349 ergeben. Was sind das für Schiefertafeln? Was steht da drauf?
Es wird ja nun in Köln dieses neujüdische Museum Mikwa geben und da wird man das bewundern können. Es gibt Ausgrabungen, also 1349 gab es diese großen Pestpogrome, es gab Judenverfolgung, natürlich in Köln. Die jüdische Gemeinde wurde praktisch ausgerottet. Das jüdische Viertel, jüdische Straße wurde gestürmt. Man schaufelte den Schutt der Pogromnächte in eine Kloake, wir durften das dann wieder ausgraben, kann man sagen. Und die Ausgrabungen haben zutage gefördert Hunderttausende von kleinen Schiefertafeln und die wurden aufgehoben, weil der Grabungsleiter damals sagte, nein, nur nichts wegwerfen, kann man alles nochmal brauchen. Und darauf wurde entdeckt, dass auf einigen Tausenden von diesen Schiefertafeln, also dass da Zeichnungen drauf waren, dass da hebräische Buchstaben eingeritzt waren. Manches waren Namen, manches waren kleine Gebete, manches waren Flüche oder andere Dinge, Rechnungen zum Beispiel. Und man fand, dass auf eine dieser Schiefertafeln ein deutsches Ritterepos eingegraben war. Wir haben 19 Zeilen dieses Ritterepos. Es könnte eine Keuschheitswette sein, es könnte auch eine Brautwerbung sein. Und das bedeutet, dass wir mit Sicherheit wissen, dass vor 1349 Juden, die hebräisch schriftlich waren, deutsche, hohe deutsche Literatur lasen.
Das ist spannend. Also auch hier in Köln ein lebendiges Judentum, das sich auch mit deutscher Literatur dann auch beschäftigt hat. Das ist ja doch.
Das war überhaupt ein ungeheurer Fund, denn man muss überlegen, also damals gab ja keine Bücher. Es muss also alles über Manuskripte gelaufen sein oder eben über Vorträge, dass jemand, also es könnte eine Schreibübung gewesen sein, es könnte etwas gewesen sein, dass jemand Zeilen, die er hörte, aufschrieb, vielleicht auch weiterdichtete. Also wir haben Belege nun wirklich aus der Zeit vor 1349, dass Juden in Köln sich intensiv mit der hohen deutschen Literatur befassen. Und das ist dann eben auch die Verbindung. Dadurch wird dieser Fund in Kairo, der Cambridge Codex, gar nicht mehr so verwunderlich, denn auch da, Ducus Horant, dieses Hildelied aus dem Kudrun-Umkreis, gehört auch in diesen Zusammenhang der Beschäftigung jüdischer Kaufleute, jüdischer normaler Leute mit der hohen deutschen Literatur. Wie das gelaufen ist, ist also noch ein großes Rätsel.
Sehr spannend. Es gibt also viel zu entdecken in dem Buch von Susanne Klingenstein. Was wir aber unbedingt noch sagen müssen, Susanne Klingenstein übersetzt auch ganz fantastisch jiddische Literatur. Unbedingt empfehlen möchten wir ein Buch, das, glaube ich, vor 2 Jahren ist es auf Deutsch in der anderen Bibliothek erschienen, von Chaim Grade. Da geht es, sind 2 Erzählungen. Warum lohnt es, Chaim Grade zu lesen, Frau Klingenstein?
Oh, weil er ein unglaublich, psychologisch unglaublich durchtriebener Erzähler ist. Bei ihm geht es um die Frauen, es geht um die Macht der Frauen, es geht um die Ambitionen der Frauen. Eine der Erzählungen, die ich übersetzt habe, ist also die heißt Die Rebbezin. Darin geht es um eine Frau, deren Mann ein Rabbiner als Rabbiner eine ruhige Kugel schiebt, aber sie hat noch etwas auf ihrer Seele und auf der Seele liegt ihr, dass ihr Verlobter, ihr erster Verlobter sie versetzt hat. Und sie instrumentalisiert nun ihren Mann, um ihren Verlobten, früheren Verlobten, ersten Verlobten, der inzwischen ein großer angesehener Rabbiner woanders ist, zu zeigen, was eine Harke ist. Und das beschreibt gerade mit unglaublichem Witz. Und auch er ist natürlich ein Mann, der aus Vilna stammte.
Wenn Sie die Geschichte, die Kulturgeschichte der jiddischen Literatur erzählen, kommen wir am Ende auch natürlich
nach Vilna. Ich hoffe, dass ich da mal hinkomme. Also jetzt bin ich ja erst noch in dieser ersten Phase. Also die erste Phase der jiddischen Literatur, könnte man sagen, endet um 1800. Und dann beginnt natürlich, wenn man so möchte, dieser große Aufstieg des Jiddischen eigentlich mit dem Aufstieg des Chassidismus und der Bekämpfung des Chassidismus durch die Aufklärung, durch die Haskalah. Das ist also diese zweite große Phase der jiddischen Literatur, läuft dann von etwa 1815, wenn wir die Erzählung von Rabbi Nachman haben, bis 1917, also bis zum Ausbruch der russischen Revolution. Und dann diese nächste Phase, die dritte Phase dann von 1917, also Engagement vieler Juden für die russische Revolution, den Aufbruch in die Moderne, die Weimarer Republik, das geht dann bis 1945, also oder eigentlich bis 1944, bis zur Auslöschung der letzten großen jüdischen Gemeinde und Gemeinschaft mit dem Ghetto von Litzmannstadt, von Łódź, und dann das silberne Zeitalter der jüdischen Literatur mit der ganz großen Erinnerungswerken, die nach 1945 geschaffen werden. Diese letzte Phase der jüdischen Literatur von 1945 geht bis zum Tod von Abraham Sutzkever 2010. Abraham Sutzkever, vielleicht der größte jüdische Dichter überhaupt.
Also es gibt viel zu entdecken unbedingt zu empfehlen, das Buch von Chaim Grade auch. Vielen Dank, Susanne Klingenstein. Die Literaturwissenschaftlerin erzählt erstmals die spannende Geschichte der frühen jiddischen Literatur. Ihre Kulturgeschichte der jiddischen Literatur ist weit mehr als eine Literaturgeschichte. Sie erzählt auch, wie aus jüdischem Umgang mit Büchern eine jüdische Identität entsteht. Es kann nicht jeder ein Gelehrter sein, so heißt ihr Buch, eine Kulturgeschichte der jiddischen Literatur von 1105 bis 1597. Erschienen ist es im Surkamp Verlag, es hat ca. 630 Seiten und kostet 50 €. Vielen Dank für das Gespräch.